Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr, das ist heute Morgen mit Daniel Knoll und mit diesen Themen. Die Euro-Finanzminister zieren sich noch. Griechenland muss weiter auf die so nötigen Milliarden warten. Der Schweizer Besuch der russischen Uranaufbereitungsanlage in Majak ist abgeblasen. Jetzt wird hierzulande wieder über die Deklarationspflicht von Uranbrennstäben diskutiert. Und Fabian Cancellara siegte zum Auftakt und zum Abschluss. Wir ziehen auch eine wirtschaftliche Bilanz der diesjährigen Tour de Suisse. Guten Morgen, zunächst die Nachrichten mit Regula Siegfried.
Die Euro-Länder haben an einer Sondersitzung in Luxemburg die nächste Kredittranche von 12 Milliarden Euro für Griechenland noch nicht freigegeben. Die Finanzminister der 17 Euro-Staaten beschlossen, zunächst müsse das griechische Parlament die Spar- und Reformbeschlüsse der Regierung in Athen annehmen. Praktisch sicher scheint, dass die Beteiligung privater Gläubiger wie Banken und Versicherungen bei der Rettung Griechenlands freiwillig bleiben wird. Eurogruppenchef Juncker, der Regierungschef Luxemburg, sagte, Anfang Juli werde geprüft, ob Griechenland allen Verpflichtungen nachgekommen sei. In zahlreichen Städten Spaniens haben erneut Tausende gegen die Arbeitslosigkeit und die Sparmaßnahmen demonstriert. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 21%, das ist die höchste Quote in einem Industrieland. Durch die Sparmaßnahmen der sozialistischen Regierung gingen Millionen von Stellen verloren und die Einkommen wurden gekürzt. In der Schweiz hat das Bundesamt für Sozialversicherungen bestätigt, dass Armeeangehörige während Jahren unrechtmäßig Geld aus der Erwerbsersatzkasse bezogen haben. Gegen 2 Berufs- und 5 Milizsoldaten werde ermittelt, sagte Rolf Kammenzind vom Bundesamt für Sozialversicherungen der Tagesschau des Schweizer Fernsehens. Sie sollen Erwerbsersatz für gar nicht geleistete Diensttage in Millionenhöhe bezogen haben, wie die Zeitung NZZ am Sonntag berichtet hatte. Das Verteidigungsdepartement VBS sagte nichts zu diesem Fall. In Interlaken ging das 28. eidgenössische Jodlerfest nach einem stark verregneten Auftakt gestern bei Sonnenschein zu Ende. Nach Angaben der Organisatoren verfolgten rund 150.000 Zuschauer die volkstümlichen Darbietungen. Unter dem Regen litt auch der erste Teil des 33. eidgenössischen Musikfestes in St. Gallen, das am nächsten Wochenende fortgesetzt wird. Weniger Zuschauer als erwartet gab es auch an den Flugtagen in Bern-Belpmoos. Es waren etwa 25.000. Die Stadt La Chaux-de-Fonds feierte am Wochenende ihren Bürger Louis Chevrolet mit einem großen Autokorso. Chevrolet hatte vor 100 Jahren in der amerikanischen Stadt Detroit die gleichnamige Automarke gegründet. In Basel schließlich ist die weltweit größte Messe für Gegenwartskunst, die Art Basel, mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Mehr als 65.000 Personen besuchten die 42. Art. Die Messe stehe wieder da, wo sie vor der Finanzkrise gestanden habe, sagten die Veranstalter. An der Fußball-Europameisterschaft der U21 sind jetzt die Halbfinalpaarungen bekannt. Die Schweiz wird am Mittwochabend gegen Tschechien spielen und Spanien trifft auf Weißrussland. Das Ausscheiden der Engländer bedeutet für die Schweizer, dass sie die Olympia-Qualifikation für London noch nicht auf sich haben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.372 Punkten plus 0,2%. Der Dollar wird zu 85,08 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 21,34 bzw. zu einem Dollar 42,62. Und das Wetter heute Montag. Im Norden zeitweise dichtere Wolkenfelder, aber kaum Regen, sonst ziemlich sonnig bei 23 Grad im Norden und bis 26 Grad im Süden.
Informiert in den Montag mit heute Morgen. Griechenland hält Europa in Atem und Europa hält Griechenland unter Druck. Am Abend war in Brüssel wieder einmal Krisensitzung, denn wenn Griechenland nicht bis Anfang Juli weitere Euro-Milliarden an Darlehen bekommt, ist das Land bankrott. Das wollen alle vermeiden, dennoch verspricht noch niemand die nötige Hilfe und weiterhin ist unklar, wie genau private Gläubiger an der weiteren Hilfe beteiligt werden sollen. Aus Brüssel unser Korrespondent Urs Bruderer.
Bis 2 Uhr morgens diskutierten die Euro-Finanzminister. Das Resultat war eine kurze Erklärung, die man auch in 3 Worten zusammenfassen kann. Wir zögern weiter. Zum einen wartet man auf das Parlament in Athen. Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker:
Griechenland muss, um das salopp auszudrücken, liefern.
Es geht um ein weiteres Spar- und Reformpaket, das mit der EU und dem IWF verhandelt, vom Parlament aber noch nicht gebilligt worden ist. Und mittelfristig braucht Griechenland ein zweites Hilfsprogramm. Von geschätzten 90 Milliarden Euro ist hinter den Kulissen die Rede. Um dieses Hilfsprogramm wurde in den letzten Wochen heftig gestritten. Deutschland forderte, dass die privaten Gläubiger Griechenlands, also Banken und Versicherungen, dieses neue Hilfsprogramm mittragen. Die Europäische Zentralbank aber und viele Euro-Staaten wehrten sich dagegen, die privaten Gläubiger zur Kasse zu bitten, aus Angst vor einer möglichen europaweiten oder gar globalen Finanzkrise. In diesem Streit bewege man sich jetzt auf eine Lösung zu, so Juncker.
Wir haben uns darüber verständigt, dass es eine freiwillige Privatgläubigerbeteiligung geben soll, aber die muss wirklich freiwillig sein,
sagt Jean-Claude Juncker. Sie hören heute Morgen, es ist 6.06 Uhr. Schweizer AKWs arbeiten auch mit Uran aus der umstrittenen Aufbereitungsanlage Majak in Russland. Die Anlage steht im Verdacht, ihre sowieso schon kontaminierte Umgebung weiterhin radioaktiv zu verseuchen. Der größte Schweizer Stromkonzern Axpo wollte diesen Vorwürfen auf den Grund gehen. Ein für heute geplanter Besuch einer hochrangigen Axpo-Delegation in Majak wurde jedoch abgesagt. Das Njet aus Russland könnte die Debatte über die Transparenz beim Handel mit Uran beeinflussen. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Die Absage des staatlichen russischen Energiekonzerns Rosatom kam im letzten Moment. Die Axpo könne die Anlage in Majak nun doch nicht besichtigen, weil sich diese in einer Sperrzone befinde. Der Zürcher Regierungsrat und Axpo-Verwaltungsrat Markus Kägi wollte heute nach Russland fliegen, gemeinsam mit Axpo-Chef Heinz Karrer. Kägi fühlt sich verschaukelt.
Ich bin natürlich verärgert. Das wussten wir ja von Anfang an, dass das ein militärisches Sperrgebiet ist. Warum das nicht klappt, kann ich nicht sagen. Und für diese wollen Antwort.
Die Axpo steht unter Druck. Sie wurde erst aktiv, nachdem Greenpeace im letzten Jahr nachweisen konnte, dass im AKW Beznau auch Uran aus Majak als Brennstoff dient. Und jetzt die Abfuhr aus Russland.
Ich habe ihm gesagt, wir wollen in die Anlage rein,
sagt Kägi. Und das gelte weiterhin. Der Verdacht, dass Majak Menschen und Umwelt radioaktiv belaste, stehe weiterhin im Raum. Er wolle Klarheit bis Ende Jahr. Doch was hat die Axpo in der Hand?
Ja, schlussendlich steht auch eine Vertragsauflösung im Raum,
sagt Verwaltungsrat Kägi. Verträge hat die Axpo übrigens nicht mit Russland, sondern mit dem französischen Atomkonzern Areva. Seine Brennstäbe können aber auch Uran aus Majak enthalten. Die Wege des Urans bis in die AKWs sind unübersichtlich. Das sieht auch Markus Kägi so. Und nun fordert er, der die atomfreundliche SVP in der Zürcher Regierung vertritt, volle Transparenz.
Wenn es eine gesetzliche Deklarationspflicht gibt, dann befürworte ich diese. Aber ich will sie auch jetzt schon bezüglich der Axpo.
Der grüne Nationalrat und Präsident der atomkritischen Energiestiftung Geri Müller kämpft seit langem für eine Deklarationspflicht im Urangeschäft. Vor 1,5 Wochen erst lehnte dies die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat aber ab. Nun freut sich Müller über die Unterstützung durch SVP-Regierungsrat Kägi.
Ich bin sehr positiv überrascht und jetzt ist wirklich höchste Zeit klarzulegen, dass wir beim Bezug von Uran ein riesiges Problem haben. Diese Woche wird dieses Thema einiges zu diskutieren geben.
Morgen diskutiert die Umweltkommission des Nationalrats über eine Deklarationspflicht. Müller hofft, dass die schroffe Abfuhr für die Axpo in Russland seiner Forderung nach Transparenz Auftrieb verleiht.
Und wir bleiben beim Thema Atom. Das Thema Atomsicherheit hat seit Fukushima an Brisanz gewonnen. Am Hauptsitz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien treffen sich diese Woche Minister verschiedener Länder, um über international verbindliche Sicherheitsstandards für Atomkraftwerke zu diskutieren. Das ist neu, denn bisher haben die Staaten die nukleare Sicherheit immer als nationales Thema gesehen. Über internationale Richtlinien wurde bisher noch nie verhandelt. Auch die Schweiz beteiligt sich an der Konferenz. Die Delegation wird von Walter Steinmann, dem Direktor des Bundesamts für Energie, geleitet und er ist jetzt am Telefon. Walter Steinmann, wofür wird sich die Schweiz in Wien genau einsetzen?
Die Schweiz wird sich dafür einsetzen, dass wir vermehrt auch international zusammenarbeiten und internationale Inspektionen obligatorisch erklärt werden. Zudem wollen wir, dass im Krisenfall die internationale Zusammenarbeit verstärkt wird, harmonisiert wird und man sich gegenseitig auch mit Rettungsmitteln hilft.
Beobachter der IAEA sagen, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich die Staaten diese Woche auf verbindliche Sicherheitsstandards einigen können. Wie sehen Sie das?
Es ist ein Anfang einer längeren Diskussion. Wir brauchen dafür nicht Wochen, sondern Monate, vielleicht auch Jahre, weil die IAEA war bisher primär orientiert eigentlich bei der Non-Proliferation, das heißt der Verwendung von Nuklearmaterial für militärische Zwecke, dies zu verhindern, und nun muss sie umgebaut werden. Das geht einige Zeit.
Staaten wie China und Indien bauen voll auf den Ausbau der Atomenergie. Solche Standards würden den Atomstrom verteuern. Ist es so gesehen nicht unwahrscheinlich, dass gerade diese beiden Staaten einlenken würden?
Diese beiden Staaten, wie auch andere, sind der Ansicht, dass nationale Überwachungsbehörden genügen. Wir meinen, derartige Probleme, wie sie Fukushima aufgezeigt haben, müssen vermehrt international harmonisiert und gemeinsam auch überwacht werden.
Die Schweiz hat bei ihren AKWs schon nationale Stresstests durchgeführt. Wir folgen auch den Stresstests der EU. Wozu braucht es jetzt noch internationale Richtlinien der IAEA?
Es ist wichtig, dass jedes Land für sich tut, was es für nötig hält. Und es ist auch sehr sinnvoll, dass die EU hier als Gruppe von Ländern vorangeht. Aber es sind nicht in allen Regionen der Welt derartige regionale Institutionen von Staatengemeinschaften vorhanden. Und von dem her braucht es als oberste Gruppierung die IAEA, welche mithilft, dass in allen Ländern dies durchgesetzt wird.
Auf dem Weg zu internationalen Sicherheitsstandards für Atomkraftwerke, das war Walter Steinmann, der Direktor des Bundesamts für Energie. Er leitet die Delegation der Schweiz an der Ministerkonferenz der IAEA in Wien. Heute Morgen 6.12 Uhr. Sieg beim Abschlusszeitfahren für Fabian Cancellara, Sieg im Gesamtklassement für den Amerikaner Levi Leipheimer. So ist gestern in Schaffhausen die 75. Tour de Suisse zu Ende gegangen. Die Bilanz der diesjährigen Rundfahrt zieht für uns Barbara Kolbi.
Aus sportlicher Sicht war es zwar spannend bis zum Schluss, doch die ganz großen Duelle blieben aus. Die Strecke war sehr anspruchsvoll mit vielen Höhenmetern, auch in den flächeren Etappen, und dies wurde den Sprintern zum Verhängnis. Obwohl die Weltbesten am Start waren, konnten sie sich nicht in Szene setzen, da sie in der Endausmarchung jeweils gar nicht mehr vorne dabei waren. Der sportliche Direktor Beat Zberg, der für die Streckenplanung verantwortlich ist:
Die Rennfahrer machen das Rennen und sie haben es auch sehr schwer gemacht, das Rennen, und schlussendlich ja, hat es nicht halt nicht gelangt. Aber meine, das ist ja nie eine Garantie, auch wenn man gute Namen am Start hat, dass dann die gewinnen. Und ich finde es auch schön, dass sich einmal Junge durchsetzen, dass man nicht immer die gleichen gewinnen.
Ob Sieger oder Verlierer, angefeuert wurden sie auch dieses Jahr von Zehntausenden an der Strecke. Und am Start und im Ziel herrschte stets Volksfeststimmung. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist die Situation erfreulich. Bereits konnten mit einer Ausnahme sämtliche Etappenorte für nächstes Jahr bekannt gegeben werden. Und die Tour de Suisse steht auf einem soliden Fundament. Wirtschaftsdirektor Rolf Huser:
Die Tendenz ist eigentlich erfreulich, immer stabil. Das spricht auch für die Plattform Tour de Suisse. Es ist eine Garantie da, eine Qualität für Sponsoren, für Medienvertreter, für das Fernsehen, und die Komponenten spielen rein. Und wenn natürlich noch einen Fahrer hast wie Fabian Cancellara, dann ist es umso besser. Ich denke, was wichtig muss sein, in Zukunft können im Radsport eine Bühne zu bieten in der Schweiz, dass die Jungen einen Anschluss können schaffen können, oder dass man zumindest junge Fahrer wieder sieht, die könnten in Fußstapfen von Fabian Cancellara treten.
Mit dem neuen Junioren-Tour des Swiss Cup wurden dieses Jahr erste Anstrengungen in dieser Hinsicht gemacht von Veranstalterseite. IMG hat noch einen Vertrag, bis 2014 die Tour des Swiss auszurichten, und bereits gibt es mehrere Nachfolgebewerber. Als heißester Favorit des zukünftigen Veranstalters wird Infront Rigne genannt, der sogar schon vor 2014 einsteigen könnte.
Überschattet wurde die diesjährige Tour de Suisse vom schweren Sturz des Kolumbianers Juan Mauricio Soler. Sein Zustand ist stabil, er wird aber noch immer im künstlichen Koma gehalten. Soweit heute Morgen, verantwortlich Erich Wies, mein Name Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.